Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Die Zwischentöne heute mit Joachim Scholl am Mikrofon und einem Gastwirt im umfassenden Sinn. Denn Irmin Burdekatt hat hinter vielen Tresen gestanden. Schon seit frühester Jugend an hat er das gesamte gastronomische Spektrum absolviert, in vielen Hotels, Lokalen, in vielen Orten. Dann hat er eine ganze Restaurantkette erfolgreich gegründet, wieder verkauft. Es kam das nächste Projekt. Daneben war er privat, aber auch künstlerisch hochaktiv als Sänger, Gitarrist in einer Rockband, als Bildhauer in zum Teil spektakulärem Ambiente. Und von all dem kann man inzwischen in mehreren Büchern lesen, die Irmin Burdekatt geschrieben hat, zuletzt und jüngst in dem Roman Der katholische Bahnhof. Wir freuen uns, dass er bei uns ist. Aus Bad Zwischenahn in Niedersachsen ist er angereist. Willkommen, Herr Burdekatt.
Guten Tag, Herr Scholl.
Der katholische Bahnhof, das ist der ja schon mal originelle Titel eines Restaurants, dessen Name allerdings, wie es dann heißt, den Umsatz prompt halbiert. Zurzeit, Herr Burdekatt, halbiert oder killt komplett was ganz anderes den Umsatz jedweder Gastronomie. Corona schließt die Läden, auch ihre Bars Celona, an denen Sie als Gesellschafter beteiligt sind?
Ja, die Corona-Krise kostet Umsatz. Also es ist ja immer so, wenn Angst im Umlauf ist, dann reagieren einige Leute, indem sie wegbleiben. Andere kommen erst recht. Ich habe übrigens nie Restaurants gegründet oder eröffnet, sondern eher
eine Kneipe. Haben sie gegründet.
Das waren.
Na, wir kommen noch drauf.
Kneipen. Ja, Kommunikationsgastronomie, also Gastronomie, in die Menschen gehen, weil sie miteinander reden wollen. Und das übrigens auch in diesen Tagen. Weil man kann ja Menschen nicht wegsperren. Die Universitäten sind zu. In der letzten Woche war es in Bremen zum Beispiel so. Und ja, aber die jungen Leute sind dann zu uns gekommen, weil sie miteinander reden wollten, sich austauschen wollten.
Jetzt aber müssen wahrscheinlich auch Ihre Restaurants schließen?
Nö, ich hoffe nicht. Wir bereiten uns darauf vor, die Tische weiter auseinanderzuziehen. Das wäre ja dramatisch, wenn man jetzt solche Kommunikationsstätten schließen würde. Wir haben immerhin getrennte Toiletten in Gastronomiebetrieben. Und Desinfektionsmittel und so weiter. Besser Menschen treffen sich da, weil sonst würden sie sich ja wild in Parks oder vor der Tür oder
nun
so.
Nun fürchten aber alle, dass es wirklich dazu kommt, wie in anderen europäischen Ländern, dass dann plötzlich irgendwie so ein Shutdown ist. Wie lange hält man das eigentlich als Restaurant, Hotel, Lokal überhaupt durch? Ich meine, die Mieten müssen weitergezahlt werden, die Gehälter der Mitarbeiter.
Das ist ja die Frage, müssen die weitergezahlt werden? Ne? Da ist ja die Regierung gefragt, da mal Antworten zu geben. Man kann eigentlich nur hoffen, und davon gehen wir aus, dass das eine vorübergehende Erscheinung ist.
Bereiten Sie sich jetzt da schon drauf vor?
Naja, sicher, muss man ja. Die Mitarbeiter wollen Antworten haben. Die müssen am Monatsende auch ihre Miete bezahlen. Und ja, ein Blick auf die Kontoauszüge wäre jetzt vielleicht richtig, um zu gucken, wie lange man das durchhält. Aber ja, mal sehen.
Ich meine, diese Situation ist ja nun wirklich historisch einmalig in den letzten Jahrzehnten, kann man sagen. Haben Sie mal was irgendwie Ähnliches erlebt in Ihrer Restaurantzeit?
Ja, ich war als junger Mann Manager in einer Weinrestaurantkette, und da hatten wir dann auf einmal den Glykol-Skandal. Und die Läden waren auf einmal nur noch halb so voll. Das war auch dramatisch. Aber ich meine, jede Krise, die wir in den letzten Jahren gehabt haben, BSE, Fischeier, was weiß ich was, irgendwann kommt die Normalität wieder, und auch der Drang der Bevölkerung wird wieder da sein,
sich zu treffen. Wir wollen uns, Herr Irmin Burdekatt, trotzdem in Ihren katholischen Bahnhof setzen.
Ja, das ist übrigens, der katholische Bahnhof ist eine Kneipe, und wir haben es mit einem Kneipenwirt zu tun.
Bestellen tun wir trotzdem später erstmal. Vielleicht als Appetizer eine Szene. Der Roman, der spielt ja in zeitlichen Rückblenden, als man noch ja in einer Kneipe ungefragt den Aschenbecher zum Bier geschoben bekam. Und eine Szene, die ist mir besonders ans Herz gewachsen, ist ein Kindergeburtstag, den der Held für seinen 5-jährigen Sohn ausrichtet. In der Kneipe mit Bierhahn-Wettzapfen plus dann am Automaten daddeln. Ich meine, da bekämen Sie heute Besuch vom Jugendamt, würde ich mir vorstellen. Oder gab es tatsächlich in Ihrer Wirtszeit mal so einen Geburtstag? Sie haben ja selber eine fröhliche Kinderschar, oder?
Ja, ich glaube auch ab und zu mal in der Gastronomie gefeiert. Und ich kann mich erinnern, wir haben 2001 Café Barcelona in Oldenburg eröffnet und meine Söhne, damals 6 und 8, durften an dem Eröffnungsabend dabei sein, haben sich nützlich gemacht, indem sie Aschenbecher leer gemacht haben und dafür auch Trinkgelder bekommen haben. Da war dann der Gastro-Bazillus
schon eingeimpft. Ja. Mein Erzähler, der ist der Wirt vom katholischen Bahnhof. Ein schreibender Gastronom wie Sie, könnte man sagen. Ich meine, bislang sind Ihre Bücher immer so Steinbrüche Ihrer Biografie gewesen. Und auch diesmal sind natürlich viele Gastrointerner der eigenen Erfahrung entlehnt, kann man sich ja denken. Dieser Wirt, der gilt so als linker Geist, trägt eine Kappe mit Stern. Und so kommt er zu diesem, wie ich finde, spitzenmäßigen Spitznamen, Fidel Gastro. Da muss man erst mal kommen. Oder dann habe ich gedacht, vielleicht wurden Sie selber mal so genannt?
Nee, direkt nicht. Aber ich war sehr, das war sehr ambivalent, ob ich die Figur des Erzählers, der ja eben auf eine Geschichte stößt, die er dann erzählt, ob ich daraus einen Gastwirt mache. Am Anfang hatte ich einen anderen Beruf im Kopf. Aber dann, man muss ja sagen, Gastwirt, der hinter der Theke steht, der erfährt ja von Menschen viel mehr als andere Therapeuten. Und insofern war das dann doch wieder naheliegend, weil eben an der Kneipe, an der Theke lassen Menschen Dinge raus, die auf jeden Fall immer sehr menschlich sind.
Was den katholischen Bahnhof dann aber wirklich zu einem richtigen Zeitroman macht, wie ich finde, mit der Schilderung einer deutschen Firmendynastie. Das wollen wir später ausführlich von Ihnen hören, mit Ihnen, Irmund Burdekat. Jetzt hören wir aber erstmal einen ersten Song. Ja. Wenn Sie zu diesen Ihren Zwischentönen mitgebracht haben, womit wir gleich beim nächsten Talent von Ihnen wären, der Musik. Wir hören nämlich Candy and the Sugar Boys mit gleich 2 Burdekats als Mitglieder. Das lösen wir auf nach diesem Kracher Indian Girl.
World where people say it's only a girl, no right to learn to read or to write, to go to school in the broad of daylight. She yearned to learn about the different cultures, but then her family attacked her like vultures. They forced her to marry a man who was a member of their own clan.
Indian Girl, der Titelsong vom Album von Candy and the Sugar Boys. Und die schön schrubbige Gitarre, die wurde gespielt von unserem Gast höchst selbst, heute hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk, Irmin Burdekat, dem Mann, der mit seinen Restaurants ja anscheinend so schön Geld verdient hat, dass er sich eine Rockband leisten konnte. War das so, Herr Burdekat?
Vielleicht könnte man das bösartig so nennen, aber...
Das war nicht bös gemeint.
Nein, aber ich denke, dass einige Leute das so gesehen haben. Nein, also wir haben eine Band gegründet und in jeder Band muss ja einer der schlechteste Musiker sein. Und dieser Platz war eben für mich frei. Und 12 Jahre lang haben wir hart und das ernsthaft trainiert und gemacht. Und das dahinter steckte eigentlich so ein Jugendtraum. Ich bin mal als 17-Jähriger aus einer Band rausgeflogen, weil ich einfach zu schlecht war. Und die Kumpels haben dann gesagt, du kannst weiter unser Manager sein, kriegst den gleichen Anteil. Und insofern war das so eine Flamme, eine ganz kleine Flamme, die ich dann aber irgendwann nochmal wieder aufblasen wollte und dann schon mit über 50, ja.
Und Candy, die Sängerin, das ist ihre Tochter?
Ja, nein. Das ist meine Frau, die übrigens auch diesen Text eben geschrieben hat, weil sie so ein großes Gerechtigkeitsherz hat und ihr der Text auch sehr wichtig war. Als wir die Band gründeten, haben wir Männer gemerkt, dass wir nicht singen konnten. Und dann haben wir mal davon geträumt, dass wir irgendwie eine starke schwarze Sängerin kriegen können. Aber davon laufen in Bad Zwischenahn nicht so viele rum. Und dann war meine Frau am Anfang die Aushilfssängerin. Und da sie aber Kanadierin ist und perfekt Englisch spricht, wurde sie dann von der Aushilfssängerin auf einmal so zu der heimlichen Chefin. Mhm. Und
immerhin haben Sie zwei CDs professionell produziert. Sind Sie denn noch aufgetreten dann?
Ab und zu mal, ja. In kleinem Rahmen, einmal auch in einem Theater. Aber ich habe dann auch immer gemerkt, dass ich kein Live-Musiker bin, weil ich mir ehrlich mehr in die Hose gemacht habe, als dass ich gut performt habe. Ich hatte auch keine Lederhose. Das braucht man, glaube ich, heutzutage, wenn man irgendwie einen guten Eindruck machen will. Also, naja.
Na, Lederhosen, das hört sich so mehr nach 80er Jahre an. Ja. Wir hören nachher noch ein Stück von Candy and the Sugar Boys. Rein musikalisch gehören Sie ja der Generation an, die ja doch in der Zeit der großen Rockmusik erwachsen wurde. Blenden wir mal zurück. 1952 sind Sie in Oldenburg auf die Welt gekommen. Was war das denn für eine Kindheit?
Zunächst mal eine sehr arme. Aber in der Zwischenzeit habe ich auch die Erkenntnis gewonnen, dass die Power aus der Armut kommt. Und also insofern muss ich eine Menge Power mitgekriegt haben im Leben, weil ja mein Vater war selbstständiger Elektromeister und extrem unkaufmännisch. Und insofern war bei uns immer Schmalhans Küchenmeister. Aber das hat mich nicht daran gehindert, viel draußen zu sein und viel durch die Stadt getingelt zu sein. Und eigentlich war ich ein Straßenbutcher und heute bin ich ganz froh darüber, dass ich das gewesen bin.
Und früh wurde Ihnen klar, dass es toll ist, Gast zu sein. Wie kam das denn?
Ja, das meine Eltern waren überdurchschnittlich alt und ich war Einzelkind und bei uns war es zu Hause eben immer langweilig. Und im Radio gab es, wenn es was Progressives gab, mal Operetten, aber ansonsten war immer klassische Musik angesagt. Und wenn man immer nur mit älteren Leuten zusammen ist, dann hat man Kommunikationsdefizite. Und dann gab es eben die Abwechslung. Abwechslung hatte einen schönen Klang. Das war unsere Haustürklingel. Wenn es klingelte, dann bin ich zur Tür gerast in der Hoffnung, es möge Besuch kommen. Und manchmal kam dann Besuch und dann änderte sich ja in Bruchteilen von Sekunden die Stimmung bei uns zu Hause. Meine muffeligen Eltern wurden auf einmal großzügige Gastgeber und ich wurde in die Speisekammer geschickt und musste Getränke rausholen. Und das habe ich natürlich verinnerlicht, dass Besuch haben, sprich also Gäste haben, eine die Seele berauschende Angelegenheit ist.
Also toll ist es, Gast zu sein. Und dann muss ich dieses kindliche Gefühl irgendwie gedreht haben zum Gedanken Gastgeber zu sein, sprich Wirt, oder?
Ja, das war auch ein fließender Übergang. Als Kind wurde ich dann, sonst durfte man ja abends nicht raus, wenn es dunkel war, aber wenn meine Eltern Besuch hatten, dann war das auf einmal völlig normal, dass ich eine Mark in die Hand bekam und ich sollte zum Kiosk und für Onkel Georg eine Schachtel HB holen. Und der gab dann nochmal 20 Pfennig für Prickelpit oder irgendwie sowas. Das waren ja meine ersten Trinkgelder. Und das muss wohl im Unterbewusstsein gewirkt haben, dass der Umgang mit Gästen auch pekuniär interessant sein könnte.
Sie haben Ihre Gastro-Karriere in einem ersten autobiografischen Buch sehr, sehr vergnüglich beschrieben. Ein Kapitel heißt König Page. So ging's los. Wo und wie denn?
Ja, wir lebten damals in Wilhelmshaven. Da gab es ein Hotel Lohheide. Das war das erste Haus am Platz, aber ohne Fahrstuhl. Und aus meiner Schule gab es schon ältere Jungs, die dort als Page arbeiteten und irgendwann wurde ich dann auch, kriegte ich die Einladung, da doch mitzumachen. Und dann erst am Anfang einmal in der Woche und dann irgendwann war ich Oberpage. Und das waren tolle Jahre. 3 Jahre lang jeden Abend immer so zwischen 18 und 21 Uhr. Gäste aufs Zimmer bringen, Koffer hochschleppen und dabei die ganze Hotelwelt zu sehen. Als Page war man ja so unwichtig, dass man immer durchs ganze Haus streunen durfte und überall gucken konnte. Und da ist sicherlich bei mir die Entscheidung gefallen, das ist meine Branche, da will ich hin.
Da sind Sie auch noch zur Schule gegangen praktisch, ne?
Ja, bis zum Abitur. Und ich habe im Grunde genommen am Tag des mündlichen Abis bin ich am Abend schon in Norderney gewesen und habe meinen ersten Job gemacht, ohne das eigentlich zu merken, dass ich von einer Sekunde zur anderen dann hauptberuflich
in der Gastronomie. Das war dann eine richtige Lehre, die Sie dann gemacht haben?
Ein halbes Jahr später habe ich eine Lehre als Hotelkaufmann gemacht in Nürnberg. Und da hatte ich immer noch den Traum, ich werde Hoteldirektor, weil ich immer dachte, Mensch, die sind ordentlich angezogen, müssen nicht viel arbeiten, haben die dicksten Autos, das war so das Bild im Kopf. Und aber dann bin ich irgendwann abgesagt vom ordentlichen Hotel in die Gastronomie.
Ja, aber ich meine, es ist bei diesem Beruf ja von Beginn an klar, dass das Leben dann irgendwie anders verläuft, ne? Also klassische Arbeitszeiten von 8 Stunden so untertags und dann Privatleben, damit ist es erstmal nichts. Man arbeitet, wenn andere frei haben, an den Wochenenden. Genau, ja. Dafür muss man sich ja doch auch entscheiden, ja. Und ich meine, dass in der Gastronomie immer händeringend Leute gesucht werden, das liegt vermutlich auch daran, ne? Dass man so viel eigentlich aufgeben muss im Sinne von, dass man so ein normales Arbeitsleben eigentlich nicht führt. Haben Sie schon so frühes Gefühl gehabt, dass Sie dafür geboren sind? War das von Anfang an Ihr Ding?
Da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Das war immer Reiz und Reaktion, ja, weil man kriegte einen Job, man war da. Wenn gute Laune um einen herum war, dann hat man sich doch keine Gedanken gemacht. Und das Privatleben hat man schon organisiert bekommen. Also ich denke, ein 20-Jähriger und auch ein 25-Jähriger, selbst ein 30-Jähriger, der reflektiert ja seine Situation nicht, sondern der guckt ja danach, macht da Spaß, was man tut. Und solange es auch aufwärts geht, dann macht man einfach weiter.
Es gibt eine Menge Stationen. In ihrer Gastro-Karriere. Sie waren auch mal in Berlin ziemlich früh, ja, ne? Anfang der 70er.
Genau genommen sogar Anfang der 80er mit einem Live-Musiklokal. Das war eigentlich die schönste Zeit meines Lebens. Joe's Bierhaus hier am Theodor-Heuss-Platz in Berlin. Jeden Tag eine andere Band, zum Teil auch großartige Bands, große Namen. Da traf man dann die Heroes, die in inzwischen sozial abgesackten Heroes aus der Jugendzeit. Die Bravo-Titelbilder wie Dave, die Dussy, Vicky, Mick and Titch, Trox und all sowas traten bei uns auf. Und das waren 2,5 großartige Jahre mit großen finanziellen Verlusten für mich. Aber ich habe immerhin meine Frau dort kennengelernt, insofern alles ausgeglichen.
Hat Ihnen der Laden schon gehört? Nee.
Nein, ich war daran beteiligt. Ja. Aber wir haben den übernommen und haben eine Menge Schulden mit übernommen. Und irgendwann kam das Finanzamt und da wir keine steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung hatten, hat die Vergangenheit uns irgendwann eingeholt. Egal, Schnee von gestern, lustige Zeiten, alles andere ist unwichtig.
Joe's Bierhaus, das ist so die eine Seite, aber dann gab es zum Beispiel auch das Hotel Carlton in Nürnberg.
Da habe ich meine Lehre gemacht.
In Nürnberg, ich meine, das ist da eine richtige gehobene Hotellerie, Fünf-Sterne-Haus.
Da war ich noch auf dem Trip, Hoteldirektor werden zu wollen. Und im oberen Bereich der Gesellschaft mich irgendwie einzuklinken, das hat ja dann Gott sei Dank nicht geklappt.
Aber Sie waren doch Hoteldirektor, wenn ich das richtig gelesen habe. Strandhotel Peak auf Norderney.
Genau, also das hört sich doch schön an. Das haben wir eröffnet und meine damalige Frau und ich haben das eröffnet und da waren wir Direktoren. War natürlich auch wichtig, da gab es ein Briefpapier, auf dem unten mein Lebensziel drauf stand, Direktion. Aber das war ein halbes Jahr und danach, in der Gastronomie passieren Dinge manchmal sehr schnell, dass man Angebote bekommt und komischerweise die nächste Stufe ist meistens immer in einer Stadt, in die man gar nicht hin will. Und so war dann von Norderney ging es nach Hamburg, dann nach Nürnberg, Erlangen, also immer kreuz und quer durch die Landschaft, bis ich dann auch ein bisschen Karriere gemacht habe. Und aber gemerkt habe, dass ich in großen Firmen, dass mir die Disziplin fehlt, um in Organisationen einen ordentlichen Eindruck zu machen. Und da war dann so mit Mitte 30 einfach die Flucht in die Selbstständigkeit.
Die haben die dann programmiert. Aber bleiben wir doch noch ein bisschen bei dem in diesen Jahren, weil wenn man das in ihrem Buch liest, hört sich das doch schon irgendwie an, so als eine spannende Welt auf eine finanzielle Weise eben auch, je nachdem, wie man beteiligt ist, aber gleichzeitig auch immer so bemerkt man da ihr großes Organisationstalent, würde ich jetzt doch sagen, wie man Gäste gut bewirtet, wie man Gäste holt, wie man einen Laden nach vorne bringt, zum Beispiel.
Ja. Ich war immer umsatzorientiert, wo meine Partner manches Mal drunter gelitten haben, und nicht so kostenorientiert. Ich war immer der Meinung, lieber mit dem vollen Laden Verluste machen als mit dem leeren Laden. Ja. Und das hieß für mich immer, dafür zu sorgen, dass gute Stimmung herrscht. So, wenn ich also als erstes mein Team, meine Mitarbeiter in halbwegs gute Stimmung bringe, dann schwappt ja der Funke über auf die Gäste, und überall da, wo die Stimmung gut ist, selbst in der Garage kann man gute Gastronomie machen. Es muss irgendwie einfach das Kleinklima stimmen. Und das ist...
Und so haben Sie auch das Weinhaus, von dem Sie vorhin schon kurz gesprochen haben.
Ja, Weinkrüger. Da war ich insgesamt 8 Jahre. Am Schluss dann auch in der Geschäftsleitung. Ja, das war im Grunde genommen... Gäste, die in die Gastronomie gehen, die haben ja nicht wirklich Hunger und Durst, sondern die Bedürfnisse sind ja ganz andere. Das ist Sehen und Gesehen werden, Anbahnung von Sexualität, das ist,
So vornehm habe ich das noch nie ausgedrückt gehört, dass wenn man in eine Kneipe geht.
Ja, oder auch im Restaurant. Also,
Anbahnung sonst von Sexualität.
Man könnte ja auch zu Hause sitzen. Aber es ist, unter Menschen zu sein, ist einfach ein Grundbedürfnis von Menschen so. Und wenn man dieses Bedürfnis schon hat und man ist irgendwo, wo die Stimmung halbwegs gut ist, ja, dann bleibt man auch eine halbe Stunde länger.
Oder wie muss man denn als Chef sein?
Ja, eigentlich ganz, ganz leicht. Meine Führungsphilosophie, die kann man mit 4 Worten, glaube ich, oder vielleicht sind es auch 5, zusammenfassen. Also erstens vorbildlich. Verlange nie was von einem anderen, was du nicht selber tun würdest. Möglichst fair und gerecht. Sei bereit, auch Probleme wegzulachen. Und das ist eigentlich fast schon. Viel mehr weiß ich nicht. Viel mehr wusste ich nie.
Ich meine, ich habe als Student immer gekellnert oder in Kneipen, nicht in Kneipen, sondern so in so großen Bierlokalen gearbeitet. Und ich kann mich erinnern, dass da irgendwie 2-mal wurden die Geschäftsführer in Handschellen nachts um 3 abgeführt, weil sie Koks in ihren im Safe hinten hatten oder so. Dann gab es ständig Streit mit Kellnern, die falsch gebongt haben, geklaut haben, wie die Raben und sonst irgendwas. Die flogen dann oder dann flogen sie auch nicht. Also es war immer so eine Welt, wo ich dachte, da geht es irgendwie schon ganz schön rau zu.
Mag sein, dass das so ist. Da erkennt man den Hinterwäldler in mir, weil ich habe nie mit Koks zu tun gehabt.
Das war jetzt nicht die Anspielung.
Ich hatte sogar das Glück, dass ich um das Thema Alkohol in meinem Leben halbwegs drumherum gekommen bin. Und klar, ab und zu hast du Kellner, die beklauen dich und die musst du nach Hause schicken. So einfach ist das.
Wie es dann weiterging, bis doch zum Restaurant Kettengründer, das darf ich, glaube ich, wirklich so sagen, Irmin Burdekar, davon hören wir im zweiten Teil der Zwischentöne. Nach den Nachrichten unterhalten wir uns weiter. Bis dahin hören wir den nächsten Musikwunsch von Joe Jackson, Ever After. Warum haben Sie sich Jackson entschieden und dieses Stück ausgesucht?
Nachdem ich den Schock überwunden hatte, hier heute eingeladen zu werden, in diese heiligen Hallen mit so viel klassischer Musik in anderen Sendungen, dachte ich, also ich greife mal tief in die Kiste und hole einen meiner Heroes raus, von dem ich glaube, dass er ein exzellenter Musiker ist und auch gut komponieren kann. Und bei diesem Stück habe ich das Gefühl, ist ihm das gelungen. Thank you.
Now that you're gone, nothing is wrong, but everything's changed. Words in your hands, do I set them in stone or throw them away? Now everything we did, like photographs, that always moved and that wasn't strange.
Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Mit Joachim Scholl am Mikrofon zu Gast ist heute Irmin Burdekat, erfolgreicher Gastronom, Gastwirt, wie er selber genannt werden will, aber auch Schriftsteller, Künstler und inzwischen auch Romanautor. Und dieses Lied von Ringswandel, dem bayerischen Kabarettisten und Liedermacher, hat er sich gewünscht. Straßenköter. Wir setzen die Zwischentöne fort im Deutschlandfunk. Musik und Fragen zur Person heute mit Irmin Burdekat, dem Gastronomen. Denn das Wort mag er nicht hören. Er sagt, er ist Gastwirt. Gut,
genau.
Gastwirt Irmin Burdekat, dem Restaurant, Kettengründer, Schriftsteller und Musiker. Und auf seinen Wunsch hin haben wir ein Lied von Ringswandel gespielt.
Genau.
Straßenköter. Was gefällt Ihnen denn an diesem herrlichen Mann und Kabarettisten Ringswandel so gut an diesem Lied?
Also Dr. Georg Ringswandel ist für mich, wenn ich auf der Straße gefragt würde, wer ist der bedeutendste Deutsche für Sie, dann würde ich Ringswandel spontan sagen. Ich weiß noch, als Bob Dylan den Literaturnobelpreis bekommen hat, da war ich richtig entsetzt, weil den hatte ich an zweiter Stelle. Für mich wäre Ringswandel zuerst dran gewesen, weil, ich kann es auch begründen, weil die poetische Tiefe und der literarische Muskel von Ringswandel ist für mich Bob Dylan gleich. Aber er hat dann noch zusätzlich einen Pfund Humor immer dabei. Und das mag ich so sehr und ich schätze den. Für mich ist er der Größte.
Dankeschön für dieses schöne Bild, der literarische Muskel. Das wird Herrn Ringswandel, wenn er das hört, vielleicht sehr, sehr freuen. Wir waren vorhin bei den ersten Gastrostationen von Ihnen, Irmin Burdekat. Vom Pagen ging es bis zur richtig gehobenen Fünf-Sterne-Hotellerie im Carlton. Erstes Haus in Nürnberg. Haben Sie sogar mal Hans-Joachim Kuhlenkampf getroffen oder war das woanders?
Ja, das war woanders, genau. Da war ich als Page, kam der an und hatte sein Toupet nicht auf. Weswegen ich.
Richtig, die Stelle, ich habe es dann durcheinander gebracht. Ja. Und Sie waren und Sie sagten dann, Sie sehen ganz anders aus, Herr Kuhlenkampf?
Ja, genau. Und er sagte, wenn ich meinen Schlüssel dann schneller bekomme, setze ich mein Toupet gerne wieder auf. Also der war dermaßen schlagfertig und souverän. Ja, toller Typ.
Hoteldirektor sind Sie auf Norderney gewesen, dann Weinhaus Krüger. Jetzt machen wir mal einen Sprung in die späten 80er Jahre, wo Sie dann sagten vorhin, ich merke doch, ich war einfach nicht, ich musste mich selbstständig machen.
Genau.
Erstmal denkt man macht sich selbstständig mit einem eigenen Restaurant. Das haben Sie nicht gemacht.
Ja, aber der Begriff Restaurant, der ist ja jetzt ganz oft gefallen. Dazu hat es bei uns ja nie gereicht. Aus einem ganz simplen Grund. Als wir uns 1989, mein Partner Hannes und ich, uns selbstständig gemacht haben, da waren wir ja auch nach wie vor bettelarm. Und man bekam aber Geld von Brauereien. Banken bis zum heutigen Tag machen ja einen großen Bogen um die Gastronomie, vielleicht auch zu Recht, weiß ich nicht. Aber so, wir haben getränkegeprägte Gastronomie gemacht, sprich also Kneipen. Und die Investitionen kamen von den verschiedenen Brauereien. Damit war diese Geschichte überhaupt nur möglich. Sonst.
Aber Sie haben ja dann doch mehr gemacht als nur ein Lokal, sage ich jetzt mal, wenn Sie das Wort Restaurant so vermeiden, aufgemacht. Nämlich das erste Alex in Oldenburg.
Das gab es in Oldenburg, das hatte mein Partner Hannes. Und dann haben wir uns zusammengetan, haben in Hildesheim sozusagen den ersten strukturierten, systemorientierten Betrieb gemacht. Meine Frau war erste Betriebsleiterin und hat gelitten unter unseren mangelhaften Vorbereitungen. So, und das lief aber dann gleich so gut. Und ich kenne das vom Skat. Was einmal geht, das geht auch zweimal. Und da haben wir 10 Monate später schon den nächsten Laden in Bielefeld eröffnet und so weiter und so weiter. Man denkt dann gar nicht drüber nach. Es passiert einfach. Und nach 10 Jahren hatten wir 20, 25 Läden.
Aber wenn man jetzt sozusagen nachschaut und die Kette Alex googelt, dann heißt es irgendwie, Irmin Burdekat war mit seinem Partner der Erfinder der Systemgastronomie in Deutschland.
Ja, Quatsch.
Was heißt, gab es das vorher gar nicht?
Nein. Also ich weiß nicht, da sieht man mal, wie fehlerhaft Google ist. Wir waren vielleicht die Ersten, die Ganztagsgastronomie, also die eine Kneipe zur Ganztagsgastronomie umgefriemelt haben, weil wir eben auch Frühstück angeboten haben, mittags was angeboten haben. Früher, vor 40 Jahren, das wissen ja die meisten Leute gar nicht, ist ja kein Mensch vor 17 Uhr in eine Kneipe reingegangen. Aber
Aber dann war es also doch ein Restaurant. Ich meine, zum Frühstück, mittags, abends immer, das war der Slogan. Also heißt es, ich bekomme was zu futtern, oder?
Ich bekomme was zu futtern, ja, genau. Zwischendurch geisterte ja der Name Bistro in Deutschland rum. Also ja, Getränke geprägte Ganztagsgastronomie, damit die Leute nicht woanders hinliefen, um sich was zu essen zu holen, haben wir eben Kleinigkeiten angeboten, die dann leider immer mehr wurden. Heute hat...
Aber wie sah denn so ein Alex aus?
Grün und damit anders als alle anderen. Normalerweise
wie grün?
Ja, wir haben die Bude war grün gestrichen oder mintgrün gestrichen. Alle anderen Kneipen waren braun. Und wir haben große Poster aufgehängt. Wir haben viel Geld ausgegeben für Musikanlagen damals schon. Da kommt so der erste Bogen. Wir haben unseren Gästen immer Geschichten erzählt. Also alle Möglichkeiten ausgenutzt, was auf die Tische zu legen, um Menschen zu unterhalten, um sie in Gespräche zu bringen, um Kommunikation anzuheizen.
Kann ich mir jetzt gerade nicht so vorstellen. Wie Geschichten? Wer hat die erzählt? Wie las man die?
Ich habe Geschichten erzählt. Mir fällt jetzt eine ein. In Hildesheim lag unser Betrieb am Hindenburgplatz. Und ich habe irgendwann Zettel auf die Tische gelegt und da stand drauf, wir sind gegen den U-Bahn-Bahnhof am Hindenburgplatz, wir wollen unsere Terrasse behalten. So, da entstand natürlich, das war ja ein Running Gag, wieso U-Bahn und so weiter. Und diese Dinge haben wir häufiger gemacht. Und das hat sich dann zu einer ernstzunehmenden Aufgabe entwickelt, Menschen mit fröhlichen Texten zu versorgen.
Aber ist das wirklich dann der entscheidende Punkt gewesen, dass dieses Alex-Konzept so aufging? Ich meine, ein Frühstück anbietet und vielleicht Mittag gibt es auch was, so eine kleine Karte gibt es ja eigentlich überall. Aber damals gab es das noch nicht.
Damals gab es das nicht.
Darauf wollte ich
eine andere Geschichte war, dass wir auf diesen Kaffeetrend rechtzeitig aufgesprungen sind.
Kaffeetrend?
Ja, also 1989 wäre ein Gastwirt noch davongekommen, wenn er einen Gast erschlagen hätte, der abends um 23 Uhr nach einem Kaffee gefragt hätte.
Okay, ja.
Ja, da hieß es kategorisch, die Kaffeemaschine ist aus. So, und wir haben aber von Anfang an das Thema Kaffee au lait und die ganzen Spezialitäten ernst genommen. Und ja, vielleicht hat das mitgeholfen.
Ich habe mir aus Wikipedia, jetzt hauen Sie mir es vielleicht gleich um die Ohren, Herr Burdecker, diesen Satz herausgeschrieben, den ich irgendwie ja auch lustig fand in der Formulierung. Alex konnte mit deutlich über 2 Millionen verkauften Morgenessen 2017 seine Position als Nummer 1 im deutschen Frühstücksmarkt festigen. Ja. 2 Millionen verkaufte Morgenessen. So, also was war denn so doll an Ihrem Frühstück?
Das ist ja 2017, da hatte ich ja schon lange...
Da war es wahnsinnig... Trotzdem,
ja. Also, Frühstück, ja, also Frühstück. Meinen die wahrscheinlich mit Morgenessen. Wer auf den Begriff gekommen ist, weiß ich nicht. Ich hätte den nicht aus der Kiste geholt.
Also sozusagen an diesem Frühstück waren Sie dann schon nicht mehr beteiligt, ne?
Ja.
Ich meine, aber... 15 Restaurants waren es, glaube ich, in Ihrer Zeit
am Ende noch mehr? Als wir 99 verkauft haben, waren es über 20, ja.
Für Traum mal Zahlen, hey, wenn du einen Besucher aus der Gastronomie hast, ey. Über 40 Alexe gibt es inzwischen.
Ja.
So. Aber sie sind jetzt in anderer Hand. 1999 kamen dann Engländer und legten ihnen anscheinend...
Ja, die haben uns mit Geld...
Stimmt, ein Riesenbatzen Geld auf den Tisch.
Genau.
Und sie sagten, oh.
Die haben uns mit Geld bedroht und damals dachte man ja noch, viel Geld ist irgendwas, was das Leben positiv verändert. Mhm. Und dann haben wir verkauft. Und aber dann auch relativ schnell gemerkt, dass uns was fehlt. Und dann 2 Jahre später ja mit Kaffee und Barcelona, das war eigentlich als Seniorenbeschäftigungsprogramm gedacht, um irgendwie die Zeit totzuschlagen und zu Hause unseren Frauen nicht auf den Wecker zu gehen. Und dann haben wir wieder einen Laden aufgemacht. Naja, der lief und dann noch einen und dann noch einen. Und,
Also so ging es dann gerade. Barcelona hat natürlich, Barcelona auch wieder ganz goldig. Wer kam denn auf diesen Titel?
Zu 75% ich und Christian, ein Mitarbeiter damals, der hat dann noch das Kaffee davor gesetzt. Und ja, wir waren in Barcelona und haben da ein paar Tage Konzeptarbeit gemacht und das Konzept dann einfach umgesetzt. Und
was war das für ein Konzept?
Ja, es war im Grunde genommen unserem Alter geschuldet, ein neues Kneipenkonzept zu machen, aber mit etwas hellerem Licht, weil die Augen schlechter geworden waren, auch mit Essen für die Kinder, mit besseren Weinen, weil der eigene Anspruch besser war. Also das heißt, eine Kneipe mit mehr Niveau. Mhm. Und auch etwas mehr Qualität zu machen. Was übrigens wirtschaftlich gar nicht so der große Burner war, weil wenn man mit viel jüngeren und unkritischeren Gästen zu tun hat, den kann man ja vorsetzen, was man will. Und bei Kaffee und Barcelona haben wir uns dann so ein bisschen das Ei ins Nest gesetzt, dass unsere.
Sehen die Barcelonas denn auch alle so aus? Also, ist es auch systemisch?
Also wenn man in einem war und kommt in einem nächsten, dann erkennt man sicherlich gewisse Ähnlichkeiten. Weil so viel Neues hat man ja auch nicht immer auf der Pfanne. Also naja, die haben, das ist schon irgendwie eine Einrichtungshandschrift.
Okay, ein reicher Rentier wollten sie nicht sein. Sofort ging's weiter. Aber erst sollen sie uns erzählen, ja, mit Burdekat, was sie 3 Monate lang in Kanada getrieben haben. Unter der Überschrift, hast du mal die Kanuschlüssel? Zuvor verschnaufen wir aber erst nochmal schön mit Stoppock, der nächsten großartigen Figur, wie ich finde, auf ihrer Musikwunschliste. Herr Burdekat, wie tief kann man sehen? Diesen Song haben Sie sich gewünscht. Warum?
Ja, weil der einfach, das ist für meinen begrenzten Horizont großartige Philosophie. Also Bierdeckel-Philosophie. Und einfach mal anhören.
Wenn man im Radio sagt, dass ein Team zu uns zieht, sieht man wieder nicht grad sonnig aus überm Ruhrgebiet. Ob er sich auch vorstellen kann, der gute Mann da im Radio, wie es hier aussieht. Ich sitz in der Küche, denk drüber nach, das Glas, das ich schmiss, der Satz, der mich traf.
Was, Herr Burdekatt, hat Sie Anfang der 2000er Jahre dazu gebracht, 3 Monate in der kanadischen Wildnis zu kampieren, um dort ein Kunstwerk in die Landschaft zu pflanzen und dann ein Buch drüber zu schreiben?
Ja, das war ein verrückter Kneipenabend in Berlin, wo wir einen Gastwirt trafen, der aber nebenbei als Aktionskünstler ein Rad nach dem anderen schlug und bei uns am Tisch saß und erzählte, was er alles für großartige Projekte in der Pipeline hatte. Und da war aber die 2. Flasche Wein schon auf dem Tisch. Da habe ich irgendwann dagegen gehalten und habe gesagt, ich plane in einer ganz anderen Größenordnung ein Ding. Und habe dann Bilder, die ich im Kopf hatte, aneinandergereiht und habe so getan, als ob ich mit einer Horde Bildhauer nach Kanada in die Wildnis gehen würde, um da auf Felsen irgendwelche monumentalen Felszeichnungen abzuliefern. Und das war ganz witzig. Einer der Männer, die mit am Tisch saßen, war hinterher in der Taxe und der fragte mich dann ganz ernst, machen Sie das wirklich? Und das war eigentlich die Sekunde, wo ich anfing zu denken, ja Mensch, sollte man vielleicht mal machen. Und 2 Jahre später schon war ich mit meinem Freund Christian in Kanada. Wir haben 100 Tage im Zelt gelebt, im Verborgenen und haben da einen Felsen verschandelt, in dem ich da Felszeichnungen hinterlassen habe, die vielleicht in 1000 Jahren mal Leute dazu bringen werden, sich zu fragen, ob das ein betrunkener Hippie oder ein Indianer oder was weiß ich was war. Auf jeden Fall war es eine großartige Zeit.
Ja, aber jetzt haben Sie sie in 2 Minuten zusammengefasst und ein wirklich auch wieder vergnügliches, aber zwischendurch auch, wo man denkt, meine Güte, hey, war gar nicht so ungefährlich, dieser Trip, also haben Sie ein Buch drüber geschrieben, aber erstmal die Frage, Herr Burdekatt, wieso Bildhauer, wie kamen Sie denn zum Bildhauern?
Wie die Jungfrau zum Kind. Irgendwann an einer Party haben wir mal einen lustigen Typen, Detmar Tomdick, getroffen, der hauptberuflich Bildhauer war und meine Frau hörte, der gibt auch Kurse und die hat mich dann angeschubst und gesagt, Mensch, der war doch ein super Typ, da gehen wir mal hin, wir machen mal so einen Kurs mit. Und daraus entstand dann eine Serie und irgendwann war ich mit Hammer und Meißel vertraut und habe dann so meine eigene Formensprache gefunden, die sehr primitiv ist, so kann ich das sagen. Also nichts Schönes, nichts Elegantes.
Und das heißt, Sie klopfen aus einem Marmorblock einen Oldenburger Michelangelo.
Nee, überhaupt gar nicht. Nein. Ich habe immer so die Vorstellung, dass ich einen Stein so bearbeite, dass man nicht weiß, ist der jetzt vor 10.000 Jahren so verschandelt worden oder vor 2000 oder also irgendwie so, ja, weiß ich auch nicht, archaische Form. Ich kann es nicht genau beschreiben. Ich habe... Als ich meinen ersten Stein behaute, kam witzigerweise jemand an meinen Arbeitstisch und fragte, was soll es denn mal werden? Und dann sagte ich, das ist ein prähistorischer Toaster. Und ich wusste nicht, das war ein Redakteur vom Weser-Kurier. Und dann stand das ein paar Tage später in der Zeitung. Und dann, was in der Zeitung steht, das muss ja stimmen.
Weil Sie damals schon ein bekannter Mann waren in Oldenburg. Was macht denn der Burdekatt so, außer seinen Kneipen?
Nee, das hatte damit überhaupt nichts zu tun. Das war reiner Zufall.
Okay, aber jetzt nach Kanada. Wo waren Sie da genau?
In Ontario am Georgian Bay. Es gibt einen kleinen Ort, Killarney, von dort ungefähr 40 Kilometer in die Wildnis rein, per Boot nur zu erreichen. Da haben wir einen schön von der Natur modellierten Felsen gefunden, ein paar Bäume, hinter denen wir uns verstecken konnten, unsere Zelte aufgebaut haben und dann in Begleitung von Bären und Klapperschlangen.
Das waren die Passagen, die mich am meisten gegrault haben. Also Klapperschlangen satt irgendwie, da kann man ja schon mal sterben, wenn so eine einen beißt, oder?
Ja, bestimmt, so schnell stirbt sich's ja nicht. Aber wir hatten am meisten Angst vor Bären, die hatten aber mehr Angst vor uns und hauten immer ab.
Das heißt, Sie sahen wirklich welche?
Ja, klar. Auch Mutter mit 2 Jungen einmal ganz am Anfang. Nein, also gefährlich war wahrscheinlich wirklich nur diese Mississauga Rattlesnake, die auch eines Tages, eine tauchte bei Christian im Zelt auf. Das war schon höchst unangenehm. Damals wussten wir nicht, dass die unter Denkmalschutz stehen und wir haben 7 erschlagen hinterher. Ja, weil es, wenn dich so eine Schlange beißt und du bist weit weg von der Zivilisation, dann kann das unangenehm enden.
Und sie sind dann immer täglich irgendwo mit Hammer und Meißel da irgendwie auf den Berg gekraxelt. Und genau. Was haben sie nochmal genau gemacht?
Ja, ich habe 600 Symbole, nenne ich die jetzt mal, zu einer...
600?
Das waren immer... Jedes Symbol habe ich geschlagen so mit 350, 400 Schlägen. Irgendwann fängt man ja an zu zählen, weil man liegt ja auf dem Stein und guckt die ganze Zeit und setzt sich mit sich selbst auseinander. Ja, und das ergab dann ein Gesamtbild und
Und das sieht man jetzt sozusagen, wenn man jetzt dahin führe, oder gibt's, ist es vielleicht schon so ein Nature-Art-Dingsbums geworden?
Nein.
Würde man das sehen und sagen, ja, war der Burdekat und hat da irgendwie was rumgekloppt?
Mein Name steht da ja Gott sei Dank nicht dran, weil im Zweifel wäre es ja wahrscheinlich auch verboten gewesen. Aber da wir nicht gefragt haben, wissen wir es bis heute nicht. Ja, wenn einer durch Zufall da vorbeikommt, der würde das sehen und sich wundern und...
Sie sind gerade vor einer Woche wieder aus Kanada zurückgekehrt, Ihr mit Burdekat. Ist das so ein Refugium für Sie geworden?
Ja.
Oder was ist denn da so das Besondere an Kanada?
Ja, meine Frau ist ja dort geboren und es zieht sie dort hin. Und es ist mir mittlerweile nicht unangenehm, sie zu begleiten. Und jetzt haben wir ja Gott sei Dank alle Kinder groß, sodass man die freie Zeit auch nutzen kann. Und
aber Sie haben auch mal als Gastwirt in Kanada gearbeitet.
Nee.
Oder der Gastwirt kann man schlecht sagen. Erzählen Sie mal. Niemand wusste, wer das hier einer der erfolgreichsten deutschen Systemkettengründer irgendwie da war.
Also die Geschichte ist ganz simpel. Wir haben ein Jahr in Kanada gelebt mit unseren Kindern, weil wir wollten, dass die Englisch lernen. Und 3-4 Monate, nachdem wir da waren, sprachen die deutlich besser als ich. Und das war ja natürlich ein Stich ins Herz. Und dann habe ich überlegt, wie komme ich dazu, noch ein bisschen mehr Englisch zu lernen und dachte, am besten eben arbeiten. Und dann habe ich mir einen Job gesucht und war in einem vegetarischen Restaurant sozusagen als ältester Mitarbeiter und der die niedrigsten Dienste zu tun hatte, also Topfspüler und Hilfskraft. Und das waren drei wundervolle Monate. Ich habe Englisch gelernt, etwas mehr. Und da niemand wusste, wer ich war, wäre ja auch blöd gewesen, habe ich mir jeden Tag die Schürze umgebunden und die Zeit genossen.
Und wer war der Chef? Wie war der Chef?
Ted war, die kennen das, die Kanadier, dass auch ältere Leute als New Canadians ganz unten anfangen. Und der war das schon gewohnt, dass ab und zu so Vögel wie ich da reingeschneit kamen und eben sprachlich, mit sprachlichen Defiziten erstmal Ärmel aufkrempeln mussten. Und der hat mir die zuständige Portion Arroganz zugeteilt und mich von oben herab behandelt. Und ich habe das auch gut mitgemacht.
Aber irgendwie kam doch so ein bisschen der Hoteldirektor, Organisationstalent und kam dann doch irgendwie ein bisschen zum Tragen, oder?
Es gab eine einzige Situation, als wir Personalmangel hatten, wie das in der Gastronomie öfter vorkommt, und unser bester Mann sich in die Finger schnitt und wir damit im Grunde genommen eine kopflose Mannschaft waren. Alle waren kopflos und dann habe ich auf einmal von meiner Spülküche her die Leute eingeteilt. Die haben sich das alle gefallen lassen. Weiß ich heute noch nicht warum, mit meinem Pidgin Englisch. Und dann haben wir nach meinem System den Mittag gerockt und war lustig.
Und Ted war beeindruckt?
Nee, der hatte so ein dickes Fell, der hat das hinterher zumindest nicht zu erkennen gegeben.
Was haben Sie denn eigentlich verdient da?
Wenig. Ich weiß es gar nicht mehr.
Konnte man da eigentlich einfach so arbeiten oder so? Ich meine,
natürlich kann man nicht.
Muss man auch Sozialversicherungen machen?
Ja, und so.
Ich glaube, die Nordamerikaner sind da auch ganz, ganz, ganz streng.
Im Grunde genommen, wie bei uns in Deutschland, in einer ordentlichen Firma kannst du ohne Papiere nicht arbeiten. Aber bei den kleinen Individualisten gibt es auch heute noch, wird eben auch schwarz gearbeitet. Was uns natürlich als Systemer ein bisschen ärgert, aber naja, muss man durch.
Hast du mal die Kanuschlüssel? Hieß das gemeinsame Buch, das sie mit Christian Pfaff, da ihr Mitstreiter, geschrieben haben, über ihren dreimonatigen Trip. Und das war auch von vornherein so geplant. Kommen wir jetzt mal langsam zum Schriftsteller Ermin Burdekat. Wie ging das denn eigentlich los?
Ja, das kann ich Ihnen genau sagen, das weiß ich auch nicht. Eigentlich habe ich immer geschrieben und ich habe auch immer gerne geschrieben. Und mit dem Kanuschlüssel 2007 war das ja auch zum ersten Mal ein konzipierterer, längerer Text. Und die Freude am Schreiben, die war dann da. Und dann habe ich danach dieses Tisch 17 ist ein Arsch geschrieben. Und man denkt ja immer, man schreibt was. Tisch 17 habe ich in 3 Monaten geschrieben und dachte, ich bin dann damit fertig. Aber die wirkliche Arbeit kommt ja erst danach. Also das ein Vielfaches an Arbeit. So, und Tisch 17 lief ja sehr, sehr gut, verkaufte sich zu meiner Überraschung. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt habe ich nichts mehr zu erzählen, jetzt greife ich mal in die Fantasiekiste, was eigentlich viel naheliegender war.
Doch, wir müssen, glaube ich, noch einfügen, Tisch 17 ist ein Arsch, das ist der Titel dieses Buch, hab so nebenbei, das ist so Gastroslang, was heißt denn das eigentlich?
Ja, man kommt frustriert als Kellner in die Küche und sagt, ey, der Typ an Tisch 17 ist so ein Idiot, der nervt mich. Und naja, also Gastroslang hinter den Kulissen.
Tisch 17 ist ein Arsch. Was nun zum jüngsten Roman geführt hat, dem katholischen Bahnhof. Wir hatten es eingangs schon ganz, ganz kurz davon. Gleich sollen Sie uns noch mehr erzählen. Erst aber wollen wir für alle, die vorhin ihr Musiktalent verpasst haben, Ermin Burdekat, noch einen Song von Candy and the Sugar Boys spielen, ihrer Band. All the Pop Songs in the World heißt der Track und Gitarrero Ermin Burdekat sagt uns jetzt ein paar Worte dazu.
Ja, das Schöne ist, dass dieser Song geschrieben worden ist von einem Kanadier, der viele Jahre in Oldenburg gelebt hat, Martin Gellop. Ich glaube, der lebt jetzt hier in Berlin. Und meine Frau mochte den Song von Anfang an und darum haben wir ihn gecovert. Das ist er.
Well, is there really no sympathy? The frequency that can make me smile. Every one of these pop songs I'm sure you've all heard, but tell me, when was the last time you listened to the words? Oh, 9 times out of 10 they'll be singing about his or her girl or boyfriend. I can take a lot and sentiment, but tonight this is going outside my tolerance, because all the pop songs in the world.
Musik von Candy and the Sugar Boys, und einer dieser Zuckerbuben ist unser Gast in diesen Zwischentönen im Deutschlandfunk, Ermin Burdekat. Wenn er nicht an seine Restaurants denkt, die er geleitet, gegründet hat, bildhauert oder schreibt, wie im ganz neuen Roman Der katholische Bahnhof. Das ist, klar, wieder ein Restaurant und vieles in diesem Buch lebt und ist inspiriert von Ihrer Gastro-Karriere, Herr Burdekat, Ihren Erlebnissen. Aber im Roman wird dann doch auch eine voll entwickelte Familiendynastie-Geschichte erzählt. Eine deutsche Wirtschaftswunder-Story könnte man es auch nennen. Alter, schreib mal was Fettes à la Buddenbrooks, wird der Erzähler und schreibende Gastwirt Ronald aufgefordert. War das auch Ihr Plan, Herr Burdekat? Jetzt mal Thomas Mann?
Ja, also der Name Thomas Mann, der ist ja einfach zu mächtig, als dass ich den in den Mund nehmen sollte. Nein, dahinter steckt, dass das passiert, dass Kneipengespräche, Sie sagen ja immer Restaurant, ich sage ja lieber Kneipe, dass in der Kneipe viel Blödsinn geredet wird. Und man sagt ja sogar, dass alle großen Erfindung dieser Welt, alle Revolutionen ihren Ausgang genommen haben in Kneipen, wo Menschen zusammenkommen mit Hilfe von ein bisschen Alkohol, auch Blödsinn reden. Und aus Blödsinn entwickelt sich dann irgendwas. Und diesen Mechanismus habe ich mir zu eigen gemacht, dass ich gedacht habe, aha, da ist so ein freakiger Gastwirt, der hat den Sohn seines Hausbesitzers als Gast und geht auch mit dem regelmäßig nach Arminia.
Arminia Bielefeld, dem Fußball.
Genau, Arminia Bielefeld. Insofern ist die Story kurioserweise auch sehr in Bielefeld angesiedelt. So, und der Sohn sagt dann irgendwann, Mensch, wir haben, unsere Firma hat 100-jähriges, schreib doch mal was Fettes à la Buddenbrooks. Also eine Familiensaga und eine Firmenstory. Und so entwickelt sich das und die Figur, mein Erzähler, beginnt dann mit Recherchen und kommt einer doch sehr auch ein bisschen dramatischen Liebesgeschichte auf die Spur. Die beginnt 1959, als die Zeiten noch sehr viel Adenauer-mäßiger waren, sehr viel katholischer waren, sehr viel strenger waren, auch was Prüderie und so weiter anging. Ja, und dann entwickelt sich das, dass der Sohn des Fabrikanten Pretorius sich in die Flüchtlingstochter Marlene Lendruscheid verliebt und das endet mittelmäßig tragisch erstmal, weil auf einmal die kleine Marlene schwanger ist und die Packung Kritex nicht ausgereicht hat. Mhm. Und ja, und dann verfolge ich die beiden Schicksale, sag ich das mal, oder die beiden Lebenswege. Und dann lag es wieder nahe, die Marlene, die kleine schwangere Marlene mit ihren katholischen Eltern, die Schmach der Schwangerschaft nicht ertragen konnten und auch nicht in der deutschen Gesellschaft ausleben wollten und die dann eben nach Kanada gehen, um dort ja,
nicht zu viel verraten, nein, Herr Burdekat. So, oh Gott, es ist eine schön entwickelte Liebesgeschichte, auch mit einem pfiffigen und feinen Ende. Aber bis es dahin kommt, erfährt man doch eine Menge. Und das hat mir so gut gefallen, als ich das Buch dann las. Hat man doch so ein Gefühl von einer Zeitreise. Ja. Ja, also die Bundesrepublik der 60er und 70er Jahre mit dieser industriellen Familie jetzt einfach. Was ist das für eine Familie? Wie haben Sie sich die ausgedacht?
Ja, ich sagte ja schon am Anfang, dass ich aus sehr armen Verhältnissen gekommen bin kam. Und der Blick war ja immer nach oben. Ne? Du hast ja in der Klasse geguckt, guck mal, der Thomas, die Eltern haben einen Opel Kapitän und der Vater ist Arzt und so. Also man hat sich ja schon orientiert. Ich lese gerade sehr interessant die Biografie von Hannes Wader, der Ähnliches erzählt, völlig parallel. Und so ging es mir auch. Und natürlich gab es auch im Oldenburg der späten 50er, Anfang 60er Jahre Unternehmerfamilien, die, wann immer man konnte, so aus dem Augenwinkel versucht hat zu beobachten. Und daher ist da meine Fantasie wahrscheinlich auch in diese Richtung gegangen, dass ich mir so eine Familie vorgestellt habe. Und ja, dem gegenüber die Familie von Flüchtlingen aus Ostpreußen, mhm. Noch dazu mit einem Vater, der sein Bein verloren hat, aber den Glauben an Volk und Führer noch nicht verloren hat. Und das waren ja Figuren, die uns Anfang der 60er Jahre noch begegnet sind. Zum Teil ja sogar Lehrer, die so ihre Schicksale, die durch den Krieg geprägt sind, zum Besten gegeben haben. Und das muss wohl die Inspiration gewesen sein.
Wie haben Sie denn da gearbeitet? Also ich will jetzt nicht die Buddenbrooks-Geschichte zu sehr reiten, aber der ganz junge Thomas Mann, er hat das Buch ja auch irgendwie mal gerade mal mit 24 geschrieben, was ja irgendwie als großes Wunder gilt. Der hat sich da Listen gemacht, der hat sich da Genealogien aufgeschrieben, wer wann geboren ist, wer wann jemand geheiratet und so. Und bei Ihrer Familie muss man auch ein bisschen aufpassen, ne? Also wann wird der Großvater und der Vater und der Sohn und wer wen heiratet. heiratet der und dann kommt der ins Spiel. Das muss man ja schon organisieren.
Stimmt.
Haben Sie das gemacht?
Ja, ja, anders geht es ja nicht. Also man braucht eine Zeittafel. Von dem Oldenburger Schriftsteller, meinem Freund Klaus Modig, habe ich gelernt, dass er, bevor er ein Buch anfängt zu schreiben, ein Exposé macht. Mhm. Und das schon mal rumreicht, vielleicht seinem Verleger, glaube ich, oder seinem Lektor, um zu hören, was die dazu sagen. Und in diesem Fall habe ich eigentlich auch ähnlich strategisch gearbeitet, dass ich hatte den Anfang im Kopf, ich hatte die Geschichte irgendwo im Kopf, ich wusste, ich habe mich eigentlich zu dem letzten Kapitel hingeschrieben. Das war die Quälerei an der Sache. Aber ich habe auch so viel wie nötig auch strategisch gearbeitet. Das heißt mit Zeittafeln, die einzelnen Charaktere, wenn sie dann auftauchten, auch vorher beschrieben, wie Marionetten, wie ich sie spielen wollte und so.
Ja. Ich habe die ganze Zeit immer so ein bisschen so eine Art von Film im Kopf gehabt. Ja, es gibt ja so große Filme jetzt wie Kudamm 56, ja. So diese Zeittafeln eigentlich, ne, die das aufmachen und wo dann alles, jedes Detail auch irgendwie stimmt und wo man nochmal wieder eintaucht in so eine Zeit. Und das ist bei Ihrem Roman auch so. Da hat man den Opel-Kapitän irgendwie vor Augen, wenn man noch weiß, was das überhaupt ist. Ne? So dieses riesen Schlachtschiff von Auto, 30 Liter Super hat es, glaube ich, verbraucht.
Ja, könnte sein,
und
ja.
So. Und dann auch so diese ganzen Details, also gerade so diese Details im Alltag. Ja. Haben Sie da eigentlich an Ihre eigene Zeit noch gedacht? Ist Ihnen da viel eingefallen oder mussten Sie dann richtig recherchieren?
Ich habe das eigentlich, ist das die für mich die größte Freude am Schreiben, das Recherchieren. Ich habe ja schon ein paar mehr Romane, die ich so kurz vorm Papierkorb bisher abgelegt habe. Und da habe ich mich in verschiedene Themenbereiche, von denen ich selber keine Ahnung hatte, reingelesen. Und das empfinde ich schon als großartig, dass man das heutzutage so machen kann, dass man 7 Bücher über die Finanzwirtschaft lesen kann und dann hinterher das Gefühl hat, man ist Pförtner bei Lehman Brothers und weiß ein bisschen was. Und hier gab es auch einige Themenbereiche, die von denen ich null Ahnung hatte. Aber was dann Spaß macht, so im medizinischen Bereich, Freunde, die Ärzte sind, immer wieder zu nerven und zu sagen, erzähl mal, mach mal, also Stichworte zu machen.
Und ich schreibe jetzt nicht nur ein Buch, ich schreibe einen Roman.
Ich schreibe einen Roman, ja.
Weil Sie eben gerade so sagten, wir hatten uns vorhin schon ein bisschen unterhalten, ja, 3 Romane liegen in Ihrer Schublade. Das heißt eigentlich...
Das ist wahrscheinlich auch gut so.
Nein, wer weiß, vielleicht hören uns jetzt Leute zu, die sagen, hey, das will ich auch mal lesen.
Füll mal an die Schublade.
Mal her damit. Das heißt, ab wann ging das eigentlich wirklich so los, Herr Burdekat, dass Sie dann doch richtig ein richtiger Schriftsteller waren oder sein wollten? Man denkt sich ja immer bei so jemand wie Ihnen, also ein Restaurant, ja. Gesellschafter oder so, der ist von morgens bis abends am Telefon, der fährt in der Gegend rum, besucht seine Restaurants, kümmert sich um diese Dinge, muss...
Das ist was die meisten Leute, die in so einem Reaktionsschema drin sind wie ich, die spielen irgendwann Golf und ansonsten versuchen sie ihr Vermögen weiter zu vermehren. Und das kam mir immer schon komisch vor. Vielleicht sind das die letzten linken Zuckungen
Fidel Castro.
Ja, Fidel Castro. Nein, ich fand das einfach schon seit 10, 15 Jahren fand ich das einfach ziemlich dämlich, dann immer nur zu gucken, mehr und größer und so. Und habe mir versucht, verschiedene Bühnen noch nebenbei aufzubauen und sie zu bespielen, mal mehr mit mehr oder weniger Energie. Und die Schreiberei. Vor 6 Jahren habe ich meinen aktiven Job in der Firma in die Hände von Jüngeren gelegt. Und das war für mich der innere Startschuss, so ich will jetzt schreiben. Und ist ja bei allen Leuten so, die anfangen zu schreiben, irgendwann wollen sie auch gelesen werden. Ich war ja überrascht, dass es einen Verlag gegeben hat und dann noch ein halbwegs ordentlicher, der sich dieses Manuskripts angenommen hat.
Erzählen Sie mal ein bisschen von Ihren Plänen. Bislang waren jetzt alle Bücher, waren doch so, spielten im Gastroambiente, nehme ich es jetzt mal. Ne? Also der Rahmen vom katholischen Bahnhof ist ja auch gesetzt und natürlich ist großer Spaß zu lesen, was da alles im katholischen Bahnhof dann doch passiert. Vorhin habe ich den Kindergeburtstag schon erzählt, der mir so, so gut gefallen hat. Sie sind jetzt ein freier Mann, können es sich leisten, irgendwie zu sagen, wirklich, ich bin ein freier Künstler, ja, ist ja auch schön.
Das würde ich ja nie sagen.
Naja, doch.
Also der Begriff besser, den lassen wir mal lieber stecken.
Ist der so blöd?
Weiß ich nicht, den würde ich nicht auf mich anwenden wollen.
Mhm. Ja, aber gut, aber jetzt sozusagen, jetzt taucht Irmin Burdekatt als Schriftsteller auf, gibt es denn Pläne, mal was ganz anderes zu schreiben?
Ich habe jetzt gerade vor ein paar Wochen einen Nachfolger, wenn man so will, fertig geschrieben. Und gerade weil Sie es sagten, ne, habe ich ein bisschen in mich geguckt und gemerkt, Mensch, da ist ja auch ein bisschen Gastro drin. allerdings Diskotheken-Gastro. Aber ich arbeite eigentlich so, dass ich das Jahr über immer wieder beim Einschlafen, beim Duschen, beim Fahren über Plots nachdenke, mir Stichworte mache. Mhm. Schreiben kann ich tatsächlich nur in totaler Konzentration und da ist wieder das Stichwort Kanada. Also ich bin zweimal im Jahr, 2 Monate über den Daumen in Kanada und da auch in der totalen Einsamkeit. Ohne Fernseher, ohne fließend Wasser, ohne alles, so dass man wirklich back to earth ist. Und dort kann ich schreiben. Das heißt, da kann ich die Stichworte, die im Laufe von Monaten davor gekommen sind, dann auch verarbeiten. Und da entstehen Romane.
Irmin Burdekatt, vielen Dank für Ihren Besuch und dieses Gespräch.
Danke für die Einladung.
Kommen Sie gut heim und ein paar Sätze wünschen wir uns jetzt noch zu Ihrem letzten Musikwunsch. Und ich glaube, da gibt es auch ein bisschen was zu erzählen zu. Ne? Ulla Meinekes Tänzerin möchten Sie gern hören. Eins Ihrer tollsten Lieder, wie ich finde, auch das eines der bekanntesten. Was liegt Ihnen genau daran?
Da liegt mir so sehr dran, dass Edo Zanki mitkomponiert und geschrieben hat, soviel ich weiß. Er ist mit als Autor genannt. Und Edo Zanki ist für mich eine großartige Figur der deutschen Musikszene. Ich finde total verkannt. Hat großartige Platten gemacht, aber es hat nie so den großen Durchbruch geschafft. Und das war ein grandioser Musiker. Und ja, der hat mir immer imponiert. Und dieses Zusammenspiel jetzt mit Ulla Meinecke ist einfach, ich glaube, das ist ein Klassiker, den werden wir in 100 Jahren noch hören.
Und das waren dann die Zwischentöne für heute. Zu den nächsten am kommenden Sonntag wird Sie meine Kollegin Maya Elmenreich begrüßen. Ihr Gast wird die Violinistin, die Geigerin Caroline Wiedmann sein. Einen schönen Tag wünschen wir Ihnen noch. Haben Sie eine eben solche Woche. Bleiben Sie gesund. Auf bald.
Wir fliegen beide durch die Nächte, segeln durch den Tag. Am Anfang war ich sicher, dass ich sie nicht mag. Sie hat so breit gegrinst, doch ihr Blick war wie durch Glas. Und ihre Sätze, die Torpedo.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.